Damit herzlich willkommen zur ersten Sendung des Datenkanals im offenen Kanal Jena. Ich bin Jörg Sommer und neben mir sitzt
Jens Kubizil.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ja, der Datenkanal, was ist das, was wird das? Das soll eigentlich auch der Gegenstand der heutigen Sendung gleich sein. Es ist die Frage einfach, was wird es?
Ja, genau. Also ich denke, aus meiner Sicht muss man dann vielleicht ein bisschen mal zurückgehen. Also ich bin schon seit längerer Zeit aktiver Podcasting-Hörer, aktiver Hörer von diversen Radiosendungen. Und ja, das hat bei mir so die Lust geweckt, selber mal was zu machen. Und so habe ich seit längerem mal probiert, einen Podcast auf den Weg zu bringen. Allerdings mangelt es bei mir an Teilnehmern. Also ich habe versucht, hier diverse Teilnehmer anzusprechen. Und das klappte nicht. Und eines Tages traf ich Jörg und wir sprachen zusammen.
Ja, bei mir war der Anlass eigentlich mit der, dass ich auch in einem Radiobeitrag eine eigentlich schlechte Kritik beziehungsweise eine schlechte Darstellung von Linux gehört habe, wo ich da einfach für mich dachte, das kannst du auch und besser. Also so dieser Anspruch und dadurch entstand, glaube ich, auch das Gespräch, was wir damals am Stammtisch geführt haben. Genau. Mit dem Gedanken, es selbst einfach mal zu versuchen und alles. Und da hier in Jena ja auch die Möglichkeiten dafür gegeben sind, über den OKJ, haben wir uns hier einfach gemeldet, haben auch hier wirklich gute Bedingungen gefunden, also dass uns die Leute hier wirklich mit offenen Armen empfangen haben und der verrückten Idee einer Computersendung gar nicht so abgeneigt waren. Und ja, genau, somit sind wir das waren eigentlich so die Anfänge der Sendung, das Gespräch am Stammtisch.
Genau.
Und wir haben dann halt einen Termin vereinbart und sitzen dementsprechend heute hier zur ersten Sendung.
Genau. Also im Gegensatz zu den folgenden Sendungen ist diese Sendung mal eine Aufzeichnung. Also wir haben geplant, alle weiteren Folgen dann live auszustrahlen. Es ist so, dass es von meiner Seite her ein paar Terminkonflikte gab. Und ja, deswegen haben wir jetzt uns ein paar Tage eher hingesetzt, haben die Aufzeichnung gemacht und die wird dann jetzt gerade ausgestrahlt. Und ja, ich denke, alle anderen folgenden sind dann einfach live.
Ja, und je nachdem, wie sich das ergibt, auch mal. Also von der Technik her wären halt auch die Möglichkeiten für Interviews und sowas alles gegeben, sodass wir unter Umständen auch mal andere Leute mit ins Studio nehmen können, andere Leute mit in die Sendung nehmen können und dementsprechend auch unter Umständen, also eventuell die Termine einfach verschieben müssen und dann vielleicht auch wieder eine Aufzeichnung oder sowas haben.
Genau, ja. Ich denke, das wird einfach die Praxis dann zeigen, dass
genau.
Wir sind jetzt beim ersten Mal und
genau, ja,
wird sich vermutlich auch vieles bei unseren Vorstellungen in der Zeit einfach noch ändern und anpassen.
Ja, für uns ist es auch wirklich so eine Sendung, so ein Projekt, was einfach wo das Lernen einfach mit der Sache selbst kommt. Denn wir haben heute eigentlich, oder jedenfalls für mich, ist es das zweite Mal, dass ich ein Mikrofon in dem Sinne vor der Nase habe. Und in dem Sinne halt auch irgendwie so irgendwas sprechen muss, also die Sendung halt einfach produziere. Und das sind halt auch die Erfahrungen, die einfach dann damit kommen und dementsprechend wird sich das Ganze auch entwickeln. Also wir haben natürlich auch schon einige Problemchen und sowas hier bei uns mit dem Umgang mit der Technik und so gemerkt, was dann einfach mit der Zeit, wenn die Routine einkehrt, dann auch ganz anders werden wird. Und entsprechend natürlich auch das Niveau der Sendung dann steigen wird.
Genau, also momentan sind wir einfach noch blutige Anfänger und werden jetzt so nach und nach erstmal
die Startschwierigkeiten überwinden und uns dann in die Sendung einfinden. Ja, so viel eigentlich zur Situation. Vielleicht einfach nochmal so zur Person her, beziehungsweise wie wir überhaupt zusammengekommen sind. Eben das Wort Stammtisch fiel hier schon. Wir kennen uns eigentlich beide über den Linux-Stammtisch
in Jena. Genau, das Wort Linux fiel ja auch schon.
Ja, genau. Und wir haben uns dann dort halt unterhalten, genau. Der Linux-Stammtisch existiert nun schon etliche Jahre und wir kennen uns, glaube ich, auch schon viele Jahre.
Genau.
Ich persönlich, also der Jörg, nutze schon das Linux seit über 10 Jahren. Also seit 1900, letztes Jahrtausend, mein Gott, 98 rum oder sowas, bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen. Bin dann auch mehr oder weniger bei Zeiten gewechselt und habe es eigentlich jetzt bei mir auch täglich im Einsatz. So einfach für diese alltäglichen Dinge, Internet surfen, E-Mails schreiben, ja, das geht dann halt noch weiter, Programmierung und andere Dinge, die ich halt so betreibe. Und das ist halt auch das, wo wir dann mehr oder weniger unsere Informationen mit herschöpfen wollen, einfach aus unseren alltäglichen Dingen, die wir so tun, das Wissen, was sich einfach mit ansammelt, soll hier im Rahmen dieses Datenkanals natürlich auch irgendwie weitergegeben werden.
Genau, wobei sicherlich der Schwerpunkt nie ausschließlich auf Linux liegen wird. Also auch die
Nee.
Microsoft Windows-Nutzer wie auch die Mac-Nutzer und auch Solaris und Plan 9-Nutzer sind herzlich willkommen zuzuhören und ihre Kommentare hier abzugeben.
Ja, also es soll jetzt in dem Sinne keine Linux-Sendung werden, deswegen ist es auch nicht der Linux-Kanal oder sowas, sondern es ist der Datenkanal, weil es prinzipiell sich um die Datentechnik dreht. Also es wird auch jetzt nicht so sein, dass wir die ganze Zeit nur über Computer reden oder sowas, sondern es wird wahrscheinlich auch einfach Themen geben, die allgemein Datentechnik betreffen. Also das kann auch, was weiß ich, mal ein Telefon sein oder ganz einfach auch mal irgendwelche Webplattformen oder sowas,
Genau.
die halt vom Grund her besprochen werden und nicht gerade in ihrer speziellen Ausführung oder solche Dinge.
Und nutzt du eigentlich Linux nur privat bei dir oder hast du damit auch in deinem Studium, deiner Arbeit oder sonst wo damit zu tun?
Ja, also mich hat im Prinzip das Gan mich begleitet Linux eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag und hab ja auf Arbeit habe ich Kontakt damit, hab dann ja gut zu Hause geht's dann weiter, hab dann aber auch im Prinzip so im Bekannten- und Freundeskreis und sowas. Das ist zwar auch so etwas abhängig und alles mal intensiver, mal nicht so und sowas. Ja, also die Bezüge oder alles, das ist bei mir zu Linux eigentlich sehr stark.
Okay.
Ja.
Ja, also dann fange ich mal oder gehe gleich mal
Genau, ja.
weiter.
Nee, mach du mal eine Einführung noch zu dir.
Genau. Also ja, ich hatte schon gesagt, ich heiße also Jens Kubizil. Ich bin auch so um 2000 rum zu diesem berühmten Linux-Stammtisch dazugestoßen. Und ja, damals war es für mich auch ganz neu. Also ich habe damals um 2000 rum, glaube ich, wirklich mal einfach mal zum Ausprobieren dieses Linux installiert. Das hat man halt irgendwo in der Zeitung mal gelesen, dass das jetzt das neue, tolle Supersystem ist, was alles besser macht als alle anderen. Und es gab dann diverse Problemchen und auf der Suche nach Hilfe fand ich diesen Stammtisch und bin dann mit zum Stammtisch gekommen. Und ja, seit, kann man sagen, mehr als 10 Jahren mittlerweile bin ich bei dem Stammtisch geblieben, habe mich dort, also meine
Ja.
Probleme zum Teil lösen können, habe auch versucht dann im späteren Verlauf Leute Probleme anderer Leute zu lösen. Und ja, ist eigentlich auch eine nette Runde, sind nette Personen dort. Man unterhält sich halt nicht nur über Linux, sondern über verschiedene Sachen. Und ja, und so lernt man halt viele Leute kennen, die auch gleiche Interessen natürlich haben. Und ja, so bin ich zum Jörg gekommen.
Ja, also das ist halt auch so dieser Punkt mit am Linux-Stammtisch zum Beispiel, dieser Vereinigung in dem Sinn, ist es halt auch, dass wir, dass es auch mit was Gesellschaftliches einfach ist. Das ist, was wir dann vielleicht auch einfach mal in anderen Sendungen mit präsentieren, dass Linux oder Open Source oder diese ganzen Geschichten, die es da gibt, so einfach nur als ein paar Schlagwörter in den Raum geworfen. Pardon. Dass die dann, dass zu denen natürlich auch immer irgendwas Gesellschaftliches gehört oder dass ich besonders bei denen finde ich halt was Gesellschaftliches mit herausgebildet hat und unter anderem eben zum Beispiel solche Selbsthilfegruppen, wenn man das mal so nennen will, diese Linux User Groups, bei denen sich einfach interessierte Benutzer treffen und auch dort gemeinsam irgendwie kommunizieren, versuchen Probleme zu lösen, dass die dann versuchen auch sich und gegenseitig irgendwie die Neuheiten oder was halt entdeckt wurde zeigen. Aber eben auch ganz solche banalen Dinge wie Wetter wird diskutiert oder aktuelle Politik oder einfach nur das Glas gehoben und angestoßen mit Orangensaft oder Bier oder sonstigen.
Also ich denke, das ist widerlegt auch ein bisschen das Bild des Nerds, der irgendwo im Keller sitzt
Ja,
und keine
das
sozialen
stimmt.
Kontakte pflegt. Also gerade eben diese Linux-Community, das gibt es also diverse Leute, die sich in solchen Linux-User-Groups zusammenschließen und Projekte zusammen machen, zusammen programmieren, zusammen Probleme lösen oder einfach zusammensitzen und quatschen. Also wir hatten vor kurzem eine Anfrage da bekommen bei der Luke hier in Jena, Da hat jemand sich mal die Mühe gemacht und hat alle Linux-User-Groups in Deutschland zusammengestellt und ich war sehr überrascht über die Menge an Gruppen, die da in dieser Mail drin standen. Also in jeder halbwegs größeren Stadt findet man also solche Nutzergruppen und auch diese Nutzergruppen sind mal kleiner, mal größer. Also ich mache das auch gerne mal, wenn ich mal in anderen Städten unterwegs bin. Versuche ich auch mal so Stammtische zu besuchen, um einfach mal auch über den Tellerrand zu schauen. Und dann erlebt man manchmal Gruppen, die vielleicht nur zwei, drei Leute groß sind und manchmal sieht man auch 20, 30 Leute, die eine halbe Kneipe dann in Anspruch nehmen, beziehungsweise mittlerweile nicht nur Kneipen besetzen, sondern eigene Räume besetzen, diese sogenannten Hackerspaces, und dort ihre Projekte realisieren.
Das ist natürlich dann auch das andere Interessante, dass sich, was sich im Prinzip aus diesen ganzen Gruppierungen und sonstigen dann entwickelt. Also es ist dann, dass aus so diesen Treffen oder sowas natürlich auch noch mehr entsteht. Dort entstehen halt Ideen, dort entstehen halt irgendwelche neuen Konzepte oder Vorstellungen und dass die dann auch versucht werden, gemeinsam umzusetzen.
Was mir so dabei immer wieder auffällt, wenn ich so an diese Linux-User-Groups denke, ist mir es nicht bekannt, dass es irgendwelche Microsoft-User-Groups oder Mac-User-Groups oder irgendwas anderes gibt. Hast du irgendwie eine Idee oder eine Theorie, warum es sowas nicht gibt?
Naja, gut, das ist etwas, nee, also so richtig konkret kann ich dazu jetzt nichts sagen. Es ist also einerseits, wir haben ja auch Windows-Benutzer am Stammtisch. Das ist also jetzt nicht unbedingt irgendwie, dass man sagen könnte, das Betriebssystem verbietet das. Da steht in der Lizenz Absatz 7 drin, dass man sich nicht treffen darf und sowas. Aber es könnte eventuell auch ein bisschen so historisch gewachsen sein, weil dieses ganze Linux, Unix-Zeug, diese Ecke kommt ja, oder aus dieser Ecke kommt mit die, dass die Open-Source-Bewegung prinzipiell, also Richard Stallman und so, beziehungsweise kommt das aus einem universitären Bereich, wo man sowieso schon eher zusammenarbeitet. Diese Probleme von Windows und daheim und ich bastle und ich mache was und stecke dann fest, das hatte eigentlich der Anwender zu Hause und der Nachbar hatte zwar auch sein Windows und den hätte man zwar auch fragen können, aber es ist einfach nicht so, dass man da wahrscheinlich die Gemeinschaft gesucht hat, die man prinzipiell an der Uni vielleicht hatte und an der Stelle das dann einfach irgendwie gewachsen ist und von Grund her entstanden ist. Von daher sind eben solche Dinge auch wie Konferenzen oder sowas einfach da gang und gäbe, die wiederum für Microsoft oder auch prinzipiell so für diese kommerziellen Systeme wie in OS X oder halt in Windows halt nicht unbedingt interessant sind, weil die sich natürlich teilweise auch einfach mal an höhere oder an bessere andere Schichten wenden. Also vielleicht ist es einfach auch mit die Zielgruppe, auf die es hinausgeht, dass das Windows an sich ist ja eher für einen Firmen, Geschäftsbereich und sowas. Wenn Microsoft das verkauft, dann verkaufen die das natürlich lieber an irgendwelche Großkunden, anstatt an die Einzelendanwender daheim, die dann nicht irgendwelche Folgeprodukte oder sowas, also wo einfach nicht die finanzielle Macht dahinter steht und dementsprechend ihr Interesse nicht liegt. Und das eventuell aus der Politik vielleicht auch heraus schon erwächst.
Nein, auf der anderen Seite, die Idee kam mir auch gerade. Man hat natürlich bei diesen kommerziellen Betriebssystemen auch immer einen meisten kommerziellen Support dahinter, an den man sich dann zur Not auch wenden kann.
Wobei ich da wie, entgegnen würde, also diese Anfänge, das, was ich eigentlich für Windows und sowas kennengelernt habe, so diese Zeiten Windows 3.1, 3.11, 95 und sowas, was da alles war, da hatte man eigentlich nicht unbedingt den Support. Also ich habe noch nie da irgendwie bei einer Hotline angerufen und habe gesagt, hier folgendes Problem und dass ich mir so auf diese Art und Weise die Hilfe geholt habe für meine Probleme daheim. Und was ich auch sagen muss, zur damaligen Zeit war die Hilfe auch, die Handbücher und alles, was existierte, war einfach fürchterlich. Es war einfach auch aus dieser Zeit her, muss ich sagen, kenne ich auch diese Mentalität ausprobieren. Nicht lesen, was da steht, nicht was in irgendwelchen Dialogfeldern oder sowas angezeigt wird, sondern klicken, klicken, probieren, probieren, experimentieren und sowas. Und an der Stelle, also das hat sich, muss ich sagen, über die Zeit hin gebessert und alles. Aber dass ich da sagen könnte, ich habe den Anbieter-Support gesucht oder sowas, also von Ja, also konkret zum Beispiel von Microsoft oder sowas, würde ich nicht sagen.
Okay.
Was ist aber umgekehrt, also so ganz fremd ist mir das von dem Apple-Zeug her nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es die Apple-Stammtische gibt oder sowas, aber es gibt doch eher diese Apple-Gruppen oder sowas. Also,
Also auch im
naja.
Sinne von so Nutzergruppen oder also wie diese Linux
Nee, nicht
User-Groups?
so, dass man sich austauscht, sondern einfach, dass man, das ist die Apple-Gemeinde. Also in dem Sinne gibt es ja schon diesen Begriff der Apple-Gemeinde, also dieser Apple-Jünger, die schon eh und je seit 20 Jahren diese Marke anbeten und dass man sich dann schon, dass so ein Gemeinschafts- ja, Zusammengehörigkeitsgefühl da ist oder war, weil man halt was Besonderes hatte. Also würde ich auch bald sagen, das war unter Umständen hier bei uns vielleicht noch ein extremer, weil die Apple an sich als Marke ja nicht so verbreitet war wie in anderen Ländern und dementsprechend trafen da halt Musiker oder irgendwelche Leute, die halt diese spezielle Hardware, die spezielle Software eingesetzt haben, sowieso aufeinander, die aus anderen Gründen sowieso schon eine Gemeinschaft bildeten, aber eben halt auch so schon dann die Gemeinschaft der Apple Leute formten.
Okay.
Aber ja, vielleicht ist das auch mal ein Thema für eine Sendung, was wir später irgendwie aufgreifen könnten,
Genau.
wo wir uns um die speziell sozialen Komponenten oder sowas von Betriebssystemen oder Datentechnik im Allgemeinen halt, denn so die Generation iPhone oder sowas, Facebook oder sowas, formen ja in dem Sinne auch irgendwelche Gemeinschaften und sowas, die sich nach außen hin auch wieder gegen andere abgrenzen. Ja, vielleicht,
Ja, ich denke,
wenn wir mal
das.
etwas Zeit uns nehmen und etwas drüber nachdenken, ergibt sich daraus vielleicht eine ganze Sendung.
Genau. Und ich denke, das sind auch alle Hörer natürlich aufgerufen, sich da Gedanken zu machen und vielleicht ein paar Meinungen mit abzugeben. Denn der Datenkanal soll nur eine Sendung sein, die wir hier einfach in die neuen Hörgeräte ausstrahlen, sondern wir hätten auch gerne ein bisschen Feedback von allen Hörern, von euch da draußen. Und wir haben diverse Feedback-Kanäle, die wir dann auch versuchen zu nutzen. Zuallererst könnte man hier die Webseite natürlich mit nennen, datenkanal.org, wo es natürlich erstmal Ankündigungen zur Sendung gibt und dann
Ja,
im späteren Verlauf auch das als Podcast wieder ausgestrahlt wird. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, in verschiedener Art und Weise an der Sendung teilzunehmen. Zum einen eben halt live über das Radio sozusagen, wenn ihr hier in Jena und der Umgebung wohnt, den offenen Kanal Jena einschalten und uns zuhören. Beziehungsweise
Na,
dann.
es gibt auch vom offenen Kanal direkt den Internetstream,
Genau.
also über den man dann auch hören kann, wer außerhalb von Jena ist, außerhalb des Empfangsbereichs des OKJ. Ja, der Mitschnitt in dem Sinne von Sendungen, den würden wir dann auf der Webseite dann veröffentlichen.
Genau. Also das wird dann als Podcast einfach nach außen gegeben und ihr könnt in eurem Lieblingspodcasting-Client das einfach abonnieren und dann den Beitrag beliebig nachhören. Und eine Sache, die der offene Kanal hier noch macht, es wird also auch eine Wiederholung geben, die aber vermutlich nicht ganz genau also taggenau festzulegen ist. Also wir werden das, denke ich, auch über die Website ankündigen, wann die Wiederholung kommt. Das heißt, auch hier kann man das Ganze nochmal später live hören, aber dann natürlich nur als Aufzeichnung ohne diese interaktive
Ja.
Mitmachmöglichkeit. Und darauf wollte ich nochmal wieder
Genau,
zurückkommen.
dieses Interaktive, denn das ist
Ja.
ja nur Half Duplex, wie man als Netzwerktechniker sagen würde.
Genau. Die zweite Möglichkeit, die wir hier geschaffen haben, ist ein Chat. Es gibt also einen Chatkanal, der auch Datenkanal heißt, wie man sich das schon fast denken kann, der auf den Servern der Luke Jena mit zu verorten
Untergebracht
ist.
ist, ja.
Genau, ja, die meisten von euch, vermute ich, werden so das Chatprogramm ICQ kennen, das also irgendwie
Das der
seit,
Begriff seit AOL.
genau, da existiert. Also ich kenne das auch von diversen Leuten, die das gerne ICQ nutzen. Bei ICQ hat es aber diverse Probleme gegeben in der Vergangenheit und gibt es natürlich auch noch. Und deswegen sind über die Zeit diverse andere Protokolle geschaffen worden. Und eines, was eben da speziell zu nennen ist, ist Jabber. Und dieses Jabber-Protokoll nutzen wir halt, um über so diesen Chatraum ja, mit euch in Verbindung zu treten. Es gibt dann auf der Webseite ein ein kleines JavaScript-Schnipselchen, wo man einfach über die Webseite sozusagen den Chatkanal betreten kann. Beziehungsweise man kann auch über diverse Clients, diverse Programme hier einfach dem Kanal beitreten und dann mitchatten.
Ja, also wir wollen dann versuchen, in der Sendung oder in den Live-Sendungen, die wir dann präsentieren, natürlich auch irgendwie auf Kommentare und Anregungen direkt einzugehen. Wir müssen dann mal sehen, wie wir das technisch alles hier hinbekommen und vor allen Dingen auch organisatorisch, ob wir nebenbei noch dann wirklich alles lesen und verfolgen können. Aber die Idee ist einfach auch, dass wir während der Sendung schon irgendwelche Rückmeldungen oder sowas mit aufnehmen können und entsprechend darauf eingehen können. Ziel des Ganzen ist eigentlich schon, dass das nicht irgendwie eine Sendung ist, dass wir hier sitzen und was erzählen und dann das Studio verlassen und dann war's das, sondern es sollte eigentlich auch so ein bisschen mit Rückkopplung sein, dass Informationen oder sowas, die uns im Nachhinein erreichen oder eben während der Sendung, dass die irgendwie mit einfließen, dass wir die auf der Webseite vielleicht mit unterbringen, in dem Sinne vielleicht auch zu gewissen Themen eine kleine Nachlese oder sowas schaffen, wo wir dann im Nachhinein, wenn wir noch Informationen oder Gedanken haben, die dann mit unterbringen und auf die Art und Weise halt auch so ein, naja, diese Gemeinschaft eigentlich auch wieder aufrechterhalten, dass das einfach nicht so ein Broadcast-System ist, wie eigentlich Radio klassischerweise ist oder war. Denn es wird ja verschiedene oder auf verschiedenen Kanälen hört man ja auch, dass die versuchen, irgendwie ihr Publikum doch wieder einzubinden oder jetzt einzubinden. Und wir wollen es halt einfach mal, da es einfach von technischen Seite her, da wir, denke ich mal, auch sehr viele technisch bewanderte Hörer haben, das auf die Art und Weise gleich mal in Angriff nehmen, also das einfach mit angehen.
Genau. Ja, ein weiterer Kanal, um das Ganze ein bisschen interaktiver werden zu lassen, ist das Web 2.0, wo es auch im Feedback Möglichkeiten gibt. Das heißt, das, was es momentan hier gibt, ist ein Twitter-User, der auch Datenkanal heißt, wie man sich das auch vorstellen kann. Und ja, wenn er da mit dem Datenkanal reden wollt, schickt ihm einfach eine Nachricht und die kommt dann auch hier an und wir werden auch versuchen, da zu reagieren, beziehungsweise dann auch per Twitter die Ankündigung
Ja.
rauszuschicken und anderes. Also das wird dann einfach die Zeit
Und
zeigen.
klassisch sollte natürlich auch E-Mail existieren.
Das ist wohl
Genau.
wahr. Wobei ich weiß nicht, wie einfach oder schwer es ist, sozusagen in der Sendung hier drauf E-Mails zu reagieren.
Nee.
Allerdings, natürlich, wenn ihr uns dann eine E-Mail schreibt, werden wir natürlich auch dann darauf antworten.
Ja, also die Dinge dann, es wird wahrscheinlich auch für den Anfang sehr viel mit sein, dass wir alles erst im Nachhinein wirklich bearbeiten können und wirklich darauf eingehen können. Und entsprechend auch erst, dass das Ganze einfach dann so eine gewisse Zeitverzögerung mit hat. Aber eben, wie schon anfangs gesagt, dass dann wahrscheinlich auch mit der Zeit dann auch die für uns einfach das Gefühl kommt oder dass wir einfach dann etwas ja, professioneller werden und dementsprechend auch die Sachen vielleicht live in der Sendung gleich mit bearbeiten können oder mit ja, präsentieren können.
Genau. Ja, und eine letzte Komponente, die sozusagen in der Sendung mit einer Rolle spielen wird, ist auch Musik. Also wir wollen nicht euch nur bequatschen eine Stunde lang, sondern vielleicht das Ganze auch ein bisschen unterbrechen und
Ja,
das
ein
Ganze
bisschen
auflockern
auflockern.
durch Musik. Wir haben erst mal überlegt, woher kriegt man Musik? Man kann natürlich diverse Tauschbörsen benutzen und dann gucken, was da passiert. Aber es gibt natürlich einfach Möglichkeiten, hier auch auf schönem Weg an Musik zu kommen und vielleicht auch die Künstler dahinter ein bisschen zu fördern. Es gibt verschiedene Künstler, die unter freien Lizenzen ihre Musik anbieten auf einer Plattform, die heißt Jamendo. Jamendo.com ist die Webseite. Und dann kann man nach diversen Kriterien sich dort Musik raussuchen, die Musik auch frei und kostenlos runterladen. Aber auf der anderen Seite, wenn die Musik halt gefällt, dem Künstler auch Geld spenden, dem kommt das Geld dann auch direkt zu. Also ist eigentlich eine schöne Art und Weise, auch hier zum einen an gute Musik zu kommen und zum anderen aber auch direkt den Künstler seine Wertschätzung in Form von Geld mit auszudrücken. Und das haben wir also auch mit genutzt. Wir haben dort auch einige Musikstücke uns mit heruntergeladen und werden die dann hier mit
In die
vorführen.
Sendung einflechten, ja,
Genau.
genau.
Und die erste Musik erwartet euch jetzt an dieser Stelle. Viel Spaß. Das, was ihr gerade gehört habt, war die Gruppe Emerald Park. Die CD dazu heißt For Tomorrow. Und der Song, den wir hier gespielt haben, heißt The Common Field. Und wir werden auch die Musik immer wieder mit verlinken auf unserer Webseite, so dass ihr einfach da auch mal das selber noch nachhören könnt. Und natürlich, wenn euch die Musik gefällt, wie gesagt, dem Künstler auch ein bisschen Anerkennung hinterlassen
ja,
könnt.
Ja, das beziehungsweise unser rechtliches Problem umgehen könnt oder nicht darunter leidet. Denn für den Podcast werden wir ja die Musik rausschneiden müssen, um die Probleme mit der GEMA zu umgehen. Und dementsprechend aber ist dann weiterhin die Möglichkeit gegeben, die Stücke an den passenden Stellen einfach selbst einzufügen und zu hören.
Genau. Also das ist richtig, was Jörg gerade sagte. Das ist natürlich wichtig für alle Leute, die das Ganze als Podcast beziehen. Das wird also musiklos sein, eben aufgrund der erwähnten GEMA-Probleme. Haben wir uns entschieden, hier keine Musik mit einzubauen in den Podcast, also beziehungsweise die Musik aus dem Stream wieder mit rauszuschneiden. Und von der Seite her fehlt also bei dem Podcast die Musik. Die müsstet ihr dann manuell wieder einbauen.
Ja, leider. Aber vielleicht finden wir auch irgendwann noch ein paar Möglichkeiten, das Ganze dann doch noch zu realisieren, dass wir es irgendwie doch noch möglich machen können. Aber für den Anfang erstmal, solange wir jetzt in der Erprobungsphase sind und uns selbst erstmal rausfinden müssen, wie wir das Ganze aufbauen und am besten hinbekommen. Solange werden wir erstmal den einfachen Weg gehen und ohne Musik.
Genau. Ja.
Ja, wie geht's weiter? Also Themen oder sowas hatten wir jetzt schon einige uns zusammengetragen.
Aber bevor wir vielleicht zu den Themen kommen, würde ich einen Komplex gerne nochmal besprechen, den wir schon mit der Linux-Gruppe angerissen haben. Ich hatte vorhin schon mal das Wort Hackerspace hier in den Raum geworfen. Also es gibt ja in Jena doch diverse computerinteressierte Gruppen, die ich zumindest mal kurz hier mit erwähnen will, weil ich denke, dass der eine oder andere hat vielleicht noch gar nicht so viel davon gehört.
Ja, greifen wir das einfach, die Thematik mal auf. Ich würde vielleicht doch mit dem anfangen, wo wir beide herkommen, halt von der LUG. Die LUG eben, wie vorhin auch schon mit gesagt, gibt es schon recht lange hier in Jena. Kernthema ist natürlich Linux und die Themen drehen sich auch vorwiegend um Linux. Aber es ist auch so, dass wir dort über den Tellerrand hinausschauen und mit anderen Dingen uns beschäftigen, allgemeinen Themen wie Netzwerk oder solchen Dingen, aber auch andere Betriebssysteme oder sowas haben wir uns auch schon angeschaut.
Genau.
Die LUG trifft sich alle 14 Tage, jeweils die gerade Woche.
Also der genaue Termin, den kann man natürlich immer auf der Webseite nachschauen. Der Name ist LUG-Jena.de und dann gibt es also immer den nächsten Termin, der da hinterlegt ist. Und ja, hin und wieder macht die LUG dann auch Vorträge, also lädt entweder Vorträgende ein oder macht aus eigenen Mitgliedern halt einen Vortrag und das wird dann halt auch mal auf der Webseite mit angekündigt.
Ja, dass dann dort die entsprechende Ankündigung und vor allen Dingen auch der Ort für die Ankündigung gegeben wird. Aber im Allgemeinen ist es so, dass wir uns alle 14 Tage im Ali Alster ab 19 Uhr in etwa treffen und ein gemeinsames Beisammensitzen. Das ist mal mehr, mal weniger, mal länger, mal kürzer. Das ist in dem Sinne eigentlich eine lockere, eine lose Gesellschaft.
Genau.
In der man einfach, also in dem Sinne, in der auch jeder willkommen ist, wer einfach irgendwie seine Probleme mit dem bösen Computer oder sowas mal loswerden möchte, gerne vorbeischauen einfach.
Ja. Und aus den LUG-Kreisen hat sich dann eine andere Gruppe herausgebildet, kann man sagen, auch mittlerweile mit Räumlichkeiten. Und auch diese Räumlichkeiten werden gerne mal mittlerweile auch für LUG-Veranstaltungen genutzt. Und Räumlichkeit in dem Falle ist das ein Hackspace, also ein Raum, kann man sagen, in dem sich vielleicht Hacker verschiedener Couleur treffen und dort ihre Projekte
umsetzen. Ist einfach genau. So, dass was am Stammtisch eigentlich eher so nur theoretisch passiert, wo man am Stammtisch vielleicht mal noch den Laptop aufklappt und irgendwelche Programme oder sowas startet oder abändert oder sowas, ist ja der Hackspace eher im Sinne von mal praktisch was tun, was
Genau.
anfassen oder wo man auch mal den Rechner stehen lassen kann. In dem
Ja.
Sinne deswegen auch der eigene Raum.
Genau.
Ja, und dass man da halt auch mal solche Dinge wie Löten oder diese praktischen elektronischen Erfahrungen sammeln kann, was am Stammtisch in dem Sinne nicht möglich ist, was auch, glaube ich, mit für viele oder für die Gründer des Hackspace mit der Antrieb war, überhaupt diesen Hackspace ins Leben zu rufen
Genau.
und sich auf dem Feld einfach zu betätigen, dass man vielleicht oftmals am Stammtisch auch schon angesprochen hatte, das und das gibt es theoretisch an elektronischen Möglichkeiten. Ja, aber ansonsten hat man nicht die Möglichkeit, damit richtig in Kontakt zu kommen oder sowas und vor allen Dingen auch da gemeinschaftlich in Kontakt zu kommen.
Und gerade diese Hackerspaces-Bewegung ist ja durchaus eine weltweite Bewegung. Also hier gibt es auch wieder in sehr vielen Städten solche Hackerspaces oder Hackspaces. Also hier in der Nachbarschaft, gleich in Weimar, gibt es den Maschinenraum. In Leipzig gibt es das Sublab und dann, wenn man weiterguckt, gibt es natürlich in Berlin gleich verschiedene Hackerspaces und in diversen anderen Städten auch. Und wie Jörg schon sagte, es ist viel, kam die Überlegung so aus der Hardware-Ecke, zum Teil halt löten. Man will halt mal praktisch irgendwas versuchen zu löten. Es werden Lötworkshops gemacht. Was auch eine große Rolle mittlerweile spielt, sind diese sogenannten Mikrokopter oder Quadrocopter, also quasi so kleine Hubschrauber im Selbstbau, die in verschiedenen Hackspaces gebaut werden und ausprobiert werden. Und ja, das gibt halt eine Vielzahl von anderen Projekten in den USA. Sieht man diese Makerbots, also das, was man so als Makerbots bezeichnet, das heißt, das sind Drucker, die aber nicht auf Papier drucken, sondern die einfach in dreidimensional das Ganze drucken und dann hier verschiedene Modelle da drucken. Das heißt, es haben sich da Leute Gedanken gemacht, wie baut man so ein Gerät zusammen, wie funktioniert das Ganze am besten, und das ist auch in solchen Hackerspaces mit entstanden. Hier in Jena muss man vielleicht noch sagen, dass also so diese ganzen hardware-nahen Sachen eher weniger gemacht werden können, weil der Hackerspace ist im Turm von Jena. Und es sind also quasi Büroräume, und dort fällt also das Löten eher etwas schwer, weil da Teppiche sind und Rauchmelder etc. Das heißt, wenn man da ein bisschen mehr lötet, dann fängt wahrscheinlich gleich an, irgendwie eine Sprinkleranlage anzugehen. Also beschränkt sich das derzeit hier in Jena eher so auf Softwareprojekte. Und also ich war zufälligerweise gerade heute wieder im Hackerspace, und was mir da auffiel, dass dort eine mehr oder weniger selbstgebaute Antenne rumsteht. Und diese selbstgebaute Antenne ist vielleicht gleich der Anlass
Für die
für
nächste Gruppe,
die
ja.
nächste Gruppierung, die in Jena, denke ich, einige Rolle mitspielt.
Also es geht eigentlich um den Freifunk,
Genau,
genau.
den Freifunk meinte ich. Also da hat jemand eine WLAN-Antenne sich quasi selbst zusammengebaut mit ein bisschen Styropor und ein paar Drähten. Und hat da versucht, vielleicht irgendwas zu machen. Also der Freifunk ist so eine weitere Gruppierung, die, ja, wie der Name schon sagt, frei und Funk, also irgendwas mit Funk zu machen, in dem Falle WLAN. Also wenn ich das richtig interpretiere, wobei ich in dem Thema Freifunk selber gar nicht so tief mit drin stehe, ist es halt schon so, dass man versucht, in einer Stadt eine, ja, WLAN-Infrastruktur aufzubauen und zunächst aber eher ein internes Netz zu betreiben. Das heißt, man kann sich dann halt innerhalb dieses WLANs bewegen und lokale Angebote ansurfen, anschauen. Und ja, meist ist es aber auch so in verschiedenen Städten, es gibt dann eine Verbindung nach außen. Das heißt, effektiv ist es halt auch für einige einfach ein freies WLAN und freie
Freier
Internetverbindung oder
Zugang, genau.
kostenloser Internetzugang vielleicht.
Ja. In dem Sinne, wir hatten ja auch schon den Vortrag von einem Freifunkmitglied bei der Luke. Und der Aufbau ist einfach eben die Tech oder es geht da einfach um die technischen Fragen. Es geht um die Sache WLAN im Prinzip. Welche Probleme, was ist, wenn ich mit WLAN dann mal außerhalb des Hauses? Im Normalfall hat man ja einfach nur irgendwie den WLAN-Router irgendwo in der Ecke stehen und läuft dann mit dem Laptop, vielleicht noch im Garten oder sowas, aber auf alle Fälle nicht diese Probleme, die dann auftreten mit einer Antenne oder die dann auftreten, wenn man im Prinzip größere Strecken überbrücken will. Und das war, sind, glaube ich, auch mit die Anfänge, die Anlässe für so diese Freifunkgeschichte, dass man da einfach auch mit der Technik mehr machen will als nur das Einfache, die einfachen Dinge.
Genau.
Und Ja, an der Stelle einfach der Freifunk mit als eine dritte Vereinigung in Jena, die sich datentechnisch damit beschäftigt, die einfach einen anderen Zugang zur Datentechnik gefunden hat. Ja, wir werden dann natürlich immer versuchen, auch vom Datenkanal auskommend, für diese Gruppierung oder sowas mit etwas Werbung zu machen, beziehungsweise auch die Verknüpfung untereinander zu schaffen, indem wir einfach die Termine oder sowas, wenn interessante Themen zum Beispiel bei Vorträgen oder sowas anstehen, die damit bekannt geben und die dann entsprechend dann auch auf die Art und Weise etwas publik zu machen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das, was mich am Linux-Stammtisch etwas grämt, ist, dass er in den letzten Jahren doch wieder so zurückgegangen ist. Wir hatten teilweise mal, dass so an Abenden 20 Leute und mehr da waren. Das war dann zwar auch schon wieder sehr groß und unüberschaubar, aber andererseits auch hatte es was richtig Schönes Gesellschaftliches. Man konnte da wirklich auch mal eben fernab von den Computern und sonstigen über andere Themen sich mit Leuten unterhalten. Und es war einfach dann eine richtig schöne, gesellige Runde, was in den letzten Jahren einfach wieder zurückgegangen ist, sodass sich ja zum letzten Stammtisch im vergangenen Jahr saßen wir dann zu dritt da. War etwas schade, aber vielleicht bietet der Datenkanal uns jetzt die Möglichkeit, dafür etwas mehr Werbung zu machen, etwas besser den Leuten Zuspruch zu verschaffen. Und ja.
Ja, genau. Also deswegen kann man nur sagen, liebe Linux-Interessierte aus Jena, um Jena, schaut doch einfach mal auf diese look-jena.de
Genau.
Webseite und guckt, wann der nächste Termin ist und dann tretet einfach mit den Leuten dort
Ja,
in Kontakt
das.
und
Ja, und wir werden natürlich auch diese ganzen Vereinigungen oder sowas dann eben auch mindestens mit als Nachlese für die heutige Sendung auf unserer Webseite packen. Also wem die ganzen URLs hier zu sehr um die Ohren schießen, der kann
genau.
da auch einfach nochmal bei uns auf der Webseite nachschauen. Natürlich die eine müsst ihr euch merken, datenkanal.org,
Ja.
hintereinander weg. Ja, wollen wir nochmal ein Stückchen Musik oder?
Das würde ich eine gute Idee finden.
Dann sind
Dann
wir so jetzt ziemlich in der zweiten, am Ende des zweiten Drittels der Sendung.
hatten wir jetzt ein wenig mit Musik gehört. In diesem Falle war das von Orgamilk aus der Platte Fresh Body Shop, ein Titel, der heißt Shell. Und das ist natürlich für uns als Linuxer ganz interessant, weil Shell ein wesentliches Arbeitsmittel ist. Insofern fanden wir das auch ganz passend. Ja, wie geht's jetzt weiter, Jörg?
Ja, die Planung für das dritte Drittel der Sendung sind jetzt, dass wir euch noch ein paar aktuelle Termine präsentieren wollen, was so in den nächsten Wochen in Jena bzw. im Großraum Welt der Linux-Gemeinde passieren wird. Und
Beziehungsweise in der Datengemeinde im
in der
Allgemeinen.
Datengemeinde im Allgemeinen, genau. Und wir werden, ja, und Jens wird uns noch ein bisschen einen Rückblick auf den vergangenen Chaos Computer Congress geben und uns da noch, ja, so einige interessante Vorträge präsentieren. Wobei ich glaube, das ist so das, womit wir auch gleich loslegen können.
Genau, denn ich denke, mit dem Rückblick ist es am besten anzufangen, denn
Ja.
mit einer Vorausschau, dann bewegen wir uns auch chronologisch gut durch die Zeit. Ja, der Jörg hat es schon gesagt, der Chaos Communication Congress ist so ein großes Event, was immer zum Jahresende stattfindet. Das heißt, zwischen den Weihnachts- und Silvesterfeiertagen findet in Berlin dieser Kongress statt, ausgerichtet vom Chaos Computer Club, in dem Fall nicht Kongress, sondern Club. Diesmal fand er zum 28. Mal statt. Und in der Regel gibt es da sehr viele interessante Vorträge zu verschiedenen Themen. Es geht so ein bisschen in den Computerbereich, es geht in den Bereich Politik und zum Teil auch Vorträge, die so eher das Thema Kunst zum Inhalt haben. Und ich habe mal einige Vorträge mehr angehört. Also ich war dieses Jahr nicht selbst auf dem Kongress, sondern habe mir das zu Hause vor einem heimischen Rechner angeguckt und dann über Chat und andere Kanäle mich mit den Teilnehmern da auseinandergesetzt. Und ja, ich fand einige Vorträge sehr interessant anzuhören. Und vielleicht mal ganz kurz angefangen mit einem Vortrag, der nennt sich Antiforensik. Das ist schon ein relativ tiefer Einstieg in das Thema. Also Forensik wird der eine oder andere vielleicht aus so Fernsehsendungen wie CSI oder ähnlichem kennen. Also dort geht es klassischerweise ja darum, dass irgendeine Straftat passiert ist und die Forensiker kommen dann und machen überall ihre DNA-Probe und sagen nach 2 Sekunden, das war der Täter. Und genau sowas in der Richtung kann man natürlich auch mit Computern machen. Auch dort wird ja gerne eingebrochen in Computer. Und in der Regel mit diesem Gebiet der Forensik versucht man dann Spuren in einem Rechner zu ermitteln, versucht einfach Einbruchsspuren zu erkennen, wer hat was gemacht, wie ist es passiert, wann ist was passiert, um dann später vielleicht im Rahmen eines Gerichtsprozesses hier verwertungssichere Beweise zu haben und ja, vielleicht einen Täter überführen zu können. Und dieser Vortrag, der nennt sich Anti-Forensik, das heißt, der geht jetzt einen Schritt weiter. Der Vortragende hat sich also diverse Forensikprogramme angeschaut und hat versucht, das Forensikprogramm zu hacken. Das heißt, also üblicherweise ist halt ein Rechner irgendwie in den Rechner eingebrochen worden, wie ich schon sagte, und der Forensiker kommt mit seiner CD, mit verschiedenen Werkzeugen und versucht dann die Festplatte auszulesen, versucht unter Windows zum Beispiel die Registry auszulesen und verschiedene andere Sachen zu machen. Und diverse Programme machen dabei einiges falsch und so kann eben ein geneigter Hacker, der hier auch seine Spuren vor dem Forensiker noch verstecken will, auch hier einiges tun. So ist es zum Beispiel passiert, dass wie ich schon sagte, die Registry ausgelesen wird und jede Zeile in der Registry wird in einen HTML-Wert umgewandelt, also in eine HTML-Tabelle. Und er hat einfach gezeigt, dass man in die Registry dann einfach einen HTML-Kommentar an einer gewissen Stelle hinterlassen kann und an einer anderen Stelle, also an einer Stelle den öffnet und an einer anderen Stelle den schließt. Und alles, was zwischen diesen zwei Zeichen enthalten ist, wird dann halt auch in der Software nicht mehr mit angezeigt. Das heißt, so kann man quasi vor dem Forensiker seine installierten Programme einfach verstecken. Oder in weiteren Angriffen hat er sogar auch gezeigt, wie er ein mehr oder weniger Virus auf diesem Rechner des Anti-Forensikers platziert und dann von der Ferne wiederum auf den Rechner des Forensikers zugreift und auf dem Weg seine Sachen manipuliert. Also es war doch sehr überraschend, was da alles möglich ist für mich und ja, man muss sich dann halt vielleicht Gedanken machen, welche Programme man einsetzt und welchen man vertrauen will. Ich denke, ein Thema, was für uns irgendwann durchaus noch eine Rolle mitspielen wird in der näheren Zukunft, ist das Thema Bitcoin. Denn ich halte das für recht interessant. Also Bitcoin ist eine Form von elektronischem Geld. Da hat sich also jemand Gedanken gemacht, wie man mit Rechnern Geld erzeugen kann und auch ja, damit bezahlen kann. Und also auf dem Kongress gab es 2,5 Vorträge, die sich so ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt haben. Und ich denke, die Inhalte von diesen Vorträgen werden wir wahrscheinlich einfach dann auch in einer entsprechenden Sendung mit mal verarbeiten. Natürlich ein Thema, was für ein CCC im letzten Jahr ganz groß war, war der Staatstrojaner. Also das werdet ihr vielleicht davon gehört haben, dass also hier verschiedene öffentliche Behörden versucht haben, auf Rechner zuzugreifen, indem sie ein ja, Virus, eine Wanze installiert haben. Und dann von der Ferne halt Screenshots bei dem Rechner gemacht haben und so weiter. Und da gab es also einen sehr, sehr langen Vortrag, der sich zum einen mit der rechtlichen Seite beschäftigt hat. Also da saß ein Richter mit dabei, der das Ganze auch mit aus seiner Sicht kommentiert hat. Es waren einige Leute vom CCC natürlich mit dabei und auch ein Techniker, der aus seiner Sicht nochmal beschrieben hat, wie sie so Schritt für Schritt diesen Staatstrojaner von der Festplatte gekratzt haben und dann analysiert haben, was der denn eigentlich macht. Also den Vortrag hielt ich für sehr interessant, weil eben da verschiedene Aspekte mit zur Sprache kamen. Dann ein Professor einer deutschen Universität hat hier also zum einen diesen Bitcoin-Vortrag gemacht und zum anderen einen Vortrag, der sich damit beschäftigte, wie man Züge hacken kann. Also wirklich den Zug, der da draußen auf den Schienen lang rattert. Und er hat also in seinem Vortrag auch erstaunliche und erschreckende Schwachstellen gefunden. Ja, da verliert man so ein bisschen die Lust am Zugfahren. Und bei zwei anderen Sachen verlor ich dann auch gleich die Lust, noch ein deutsches Bundesland zu besuchen, nämlich unser Nachbarbundesland Sachsen. Also da haben zwei verschiedene Redner hier sich mit dieser ja, Demokratie oder vielleicht fehlenden Demokratie in Sachsen beschäftigt. Also der eine oder andere wird es vielleicht gehört haben, dass es ja im letzten Jahr große Proteste gegen die Nazi-Demo gab, an der auch unser Bürgermeister mit teilgenommen hat, also der Albrecht Schröder und diverse andere Politiker in Jena. Und im Zuge dessen gab es also von Seite der sächsischen Ermittlungsbehörden sehr starke Versuche, das Ganze einzuschränken. Also man hat diese Blockaden da als rechtswidrig erklärt, man hat die Teilnehmer auf verschiedene Art und Weise abgehört und auch weiter verfolgt. Also auch hier wieder Jena als Beispiel, der Pfarrer König, der eine Hausdurchsuchung gekriegt hat von der sächsischen Polizei, dessen Telefone abgehört worden sind und so weiter. Also da dieser Vortrag setzt ein bisschen mehr an, ein bisschen weiter an und zeigt so ein bisschen, was eigentlich so in Sachsen passiert, wie zum Teil eben die linke Szene verfolgt wird und setzt dann auch ein bisschen dagegen, wie die rechte Szene verfolgt wird. Und das ist doch sehr erschreckend, dass dort Leute, die aus der rechten Szene kommen und sehr, sehr gewalttätig waren, also Leute krankenhausreif geschlagen haben, seit mehreren Jahren auf ihre Prozesse warten und weiter frei agieren können, währenddessen Leute, die sich halt gegen die Nazis einsetzen, doch instantan verfolgt werden. Also das fand ich doch einen sehr erschreckenden Vortrag. Ja, ansonsten ein Vortrag, der eher für unterhaltsam ist, stammt von einem Linguisten aus der Uni Bayreuth oder Bamberg. Da Martin Haase, der schaut sich halt immer so ein bisschen die Sprache der Politiker an und analysiert so ein bisschen, was die Politiker eigentlich da so zu erzählen haben oder eben nicht zu erzählen haben. Also hier ging es um diesen sprachlichen Nebel, der da eingesetzt wird. Und das ist also auch ein sehr unterhaltsamer Vortrag. Und also insgesamt gab es sehr, sehr viele Vorträge. Viele von denen hatten ein relativ hohes technisches Niveau. Viele waren einfach verständlich. Also man kann die auch bei YouTube sich anschauen, auf den Seiten des CCC runterladen. Also sind einige doch sehr empfehlenswert damit anzuhören. Und ich finde den Kongress an sich sehr, sehr interessant und ja, immer auch sehr unterhaltsam für mich. Ja, das war so die kurze Rückschau auf den 28C3, auf diesen Chaos Communication Kongress. Und jetzt denke ich, wollen wir lieber mal ein bisschen in die Zukunft schauen und mal gucken, was es da so Interessantes gibt.
Ja, genau. Und die Stelle werde ich dann wahrscheinlich jetzt gleich mal übernehmen. Als ersten oder als Termin in der wirklich nahen Zukunft wäre der nächste Woche Dienstag um 20:30 Uhr wird es im Maschinenraum dann eine Fortsetzung der Reihe Internet selbst gemacht geben.
Wobei man hier vielleicht einwerfen muss, nächste Woche Dienstag ist für den Hörer heute, also am heutigen Tag
Oh,
um
korrekt.
20:30 Uhr.
Genau. Also, wenn ihr das jetzt hört, dann wirklich sputen noch schnell nach Weimar auf in den Maschinenraum. Genau. Der Vortrag wird sich halt mit dem Thema E-Mail beschäftigen. Wie funktioniert E-Mail? Was ist eigentlich so richtig E-Mail? Wovon spricht man oder was meint man eigentlich mit E-Mail, wenn man davon spricht? Und wie wird E-Mail umgesetzt? Ja, es soll so in Richtung Postfix und DAF-Code gehen, wie man damit E-Mails dann agiert oder ja, arbeitet. Der andere Termin wäre dann hier in Jena wiederum der lokale, der Tag der Informatik an der Fakultät für Mathematik und Informatik. Der ist am 29. Januar. Dort präsentiert einfach die Fakultät sich und stellt die Studiengänge vor, beziehungsweise Themen ringsherum, um die um die ja um den Studiengang. Und als anderen Termin wäre dann noch in etwas weiterer Zukunft die Chemnitzer Linux-Tage schon zu erwähnen. Die sind dann Mitte März, am 17. und 18. treffen sich dann wieder viele Interessierte, Linux oder Open Source Leute und zu verschiedenen Vorträgen, zu Ständen oder auch einfach nur so zu den Treffen zu dem offiziellen Programm und zu dem Rahmenprogramm, was existiert.
Ja, und da muss man sagen, dass letzten Freitag lief da die Einreichungsfrist für die Vorträge ab. Das heißt, momentan sitzen da Leute mit qualmenden Köpfen in Chemnitz und versuchen sich da eine Reihenfolge für Vorträge auszudenken. Und eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, deswegen habe ich im Jörg gerade nochmal mit reingeredet, am 24.01. findet bei der Tower Consult im Turm ein Mikrotraining statt. Das heißt, da gibt es immer so ein paar Kurzvorträge. An dem Tag, am 24.01., gibt es drei, und zwar einmal von dem Emanuel Fitztum einen Vortrag zu jQuery. Thomas Roth wird etwas zur Magik erzählen, das ist also auch irgendwas mit Programmierung. Und ich werde dort noch ein paar Worte zu dem Staatstrojaner erzählen. Das war einfach noch eine Sache, die ich jetzt noch gern mit einschieben wollte. Also die Veranstaltung, die beginnt um 17 Uhr im Turm, also im Intershop Tower oder Jen Tower. Kann
Ja,
also ist auch offen für
am
alle.
24. Januar schon,
Genau.
genau. So, und als Termine globaleren Ausmaßes, also in der etwas größeren Dimension, ist einerseits die FOSDEM zu nennen, also als Begriff sollte das, ist das einfach schon in der Open Source Gemeinde mit ein Begriff, am 4. und 5. Februar in Brüssel. Und als anderen Termin, den wir einfach auch mit erwähnen wollen, ist dann am 16. und bis vom 16. bis 20. Januar die LinuxConf in Brisbane. Wir erwarten jetzt nicht unbedingt, dass die Masse der Leute dorthin reisen wird und sowas, aber natürlich ist es einfach durch die Technik auch möglich, live teilweise teilzunehmen, sofern denn die Technik vor Ort klappt. Wie ich
Genau.
vom CCC hörte, war das, glaube ich, nicht von Anfang an der Fall.
Na, die Technik hat vielleicht schon geklappt, aber es
Das.
waren einfach zu viele Leute, die mithören
Ah.
wollten, und da waren einfach die Leitungen verstopft an einem gewissen Zeitpunkt,
Also,
und
eine klassische DDoS.
genau. Ja.
Ja. Und vielleicht der ein oder andere findet interessante Themen und wird sich dann dort einklinken, kann dann einfach dort die Themen aus der Ferne mitverfolgen und Informationen sammeln auf die, ja, einfach so quer durchs Netz. Denn eigentlich das Ende der Welt ist im Internet nur ein Katzensprung entfernt. Ja, das war der Veranstaltungskalender bzw. der Ausblick, was wir so präsentieren wollen. Wir werden das Ganze auch nochmal dann auf der Webseite zusammenfassen und dort nochmal ordentlich gegliedert aufführen und sind eigentlich damit jetzt schon am Ende der Sendung, denn die Zeit läuft. Wir müssen langsam das Studio verlassen.
Ja, genau. Hier vor der Tür stehen schon Trommeln die Nächsten und möchten uns gerne hier rauswerfen.
Werfen.
Und in dem Sinne werden wir dann halt so
Ja,
jetzt auch.
genau, das Ende finden. Wir verabschieden uns von euch, hoffen, dass so der erste Einstieg nicht zu holprig oder zu chaotisch war. Und ja, wir hören uns dann bei der nächsten
Im
Sendung.
Februar diesen
Genau,
Jahres.
ja, im Februar 2012 soll es dann die nächste Sendung geben. Genauen Termin werden wir dann einfach auf der Webseite mit ankündigen, wenn wir das dann auch hier alles vereinbart haben.
Ja,
Genau,
vielen Dank fürs
dann,
Zuhören und
ja.
schönen Tag euch noch. Tschüss.
Genau, tschüss.